letzte Stunde für heute. 1. Korinther 15 ist die ganze Frage nach der Auferstehung. Da gab es eine Irrlehre in der Gemeinde, eine Schieflage in der Gemeinde. Die Gemeinde kam durcheinander. Eine Gruppe, eine Delegationsgruppe von den Korinthern reist nach Korinth und stellt Paulus ein paar Fragen. Und unter anderem geht es in Bezug auf die Auferstehung. Wie verhält sich das mit der Auferstehung? Und in 1. Korinther 15 behandelt er hier diese Lehre, beziehungsweise korrigiert er die Irrlehre. Und ich will ab Vers 35 mit euch hineinsteigen. So, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Ja, mit was für einem Körper? Und dann sagt Paulus, Tor, also ich kann sagen, dummer, so, Naivling. Was du sehst, wird nicht lebendig, es sterbe denn. Und was du sehst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat, und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Das ist ein herrliches Bild, gell? So, das, was man sät, ist nicht das Gleiche, was man erntet. Das Bild ist aber herrlich. Es wird etwas gesät, was nicht so herrlich ist, was danach später entsteht. Aber wer macht es, was danach später entsteht? Das ist Gott. Der macht einem dann einen herrlichen Leib. Und so sagt er, der erste Körper, der erste Mensch ist was? Das ist der Same. Und wenn wir glauben, dass das Gleiche dann wieder entsteht und aufersteht, dann werden wir Tore, werden wir Narren. Denn was dann aufersteht, ist weit schöner als das, was wir jetzt haben. Das ist, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Wahnsinn. Was für eine Herrlichkeit wartet auf uns? Was hat Gott uns vorbereitet? Wahnsinn. Dann schreibt ab Vers 39. Nicht alles Fleisch ist dasselbe Fleisch, sondern ein anderes ist das der Menschen, ein anderes das ist das Fleisch des Viehs und ein anderes der Vögel und ein anderes der Fische. Merkt ihr, dass das Fleisch hier für Körper dann und somit für das Erste und somit für das Vergängliche bezeichnet wird? Vers 40. Und es gibt himmlische Leiber und es gibt irdische Leiber. Jetzt beginnt er zu unterscheiden. Das heißt, es gibt irdische und es gibt geistliche. Es gibt himmlische und irdische Leiber. Aber an ein anderes ist das Glanz der himmlischen, ein anderes ist das der irdischen. Ein anderer ist der Glanz der Sonne, ein anderes der Glanz des Mondes und ein anderer der Glanz der Sterne. Denn es unterscheidet sich der Stern vom Stern an Glanz. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. Das Schwache wird gesät. Das Fleisch wird gesät. Das ist der Same. Und jetzt Vers 44. Es wird gesät ein natürlicher Leib. Und wir schauen wieder in die Fußnote. Und da steht ein seelischer Leib. Es wird gesät ein seelischer Leib. Das heißt, der irdische, bedürftige Leib. Und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Seht ihr das? Das Geistliche ist im Gegensatz zu was? Zum Seelischen. Es wird gleich deutlicher noch. Schaut mal, wir lesen weiter. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. So steht geschrieben, der erste Mensch, Adam oder Erdling, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam, wer ist das? Jesus. Zu einem lebendig machenden? Geht das deutlicher? Braucht man es noch deutlicher? Der erste Mensch ist was? Seelisch, irdisch, natürlich, bedürftig, schwach. Der erste Mensch ist nicht, was ist der erste Mensch nicht? Geistig. Ich lese nochmal Vers 46, es wird nochmal deutlicher. Aber das Geistliche ist nicht zuerst. Und wir meinen, der Adam war geistlich wiedergeboren, also geistlich, als Gott ihn geschaffen hatte. Das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche. Oder in dem Fall das Seelische. Danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch. Der zweite Mensch vom Himmel. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen. Wie der Himmlische, so auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Dies aber sage ich euch, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Seht ihr das? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Stelle in diesem Zusammenhang. Paulus in Autorität, in der apostolischen Autorität, im Geist sagt, dass der erste Mensch irdisch war, nicht himmlisch. So, wenn der erste Mensch irdisch war und nicht geistlich, aber das Gesetz von Gott ist doch geistlich, war er in der Lage, es zu halten? Nein. Warum hat es Gott aber trotzdem gegeben? Damit genau das passiert, dass der Mensch seine Unfähigkeit, seine Verlorenheit, seine Schwachheit anerkennt und somit Gott annimmt. Aber das eine Gebot hat es nicht gereicht, sondern es bräuchte noch viel mehr, dass die ganze Menschheit in diesem Sinne Gott anerkennt. So, was denkt ihr, was ist das Wichtige? Das Erste oder das Zweite? Ist das so? Nochmal. Ja, genau. Absolut. Was glaubt ihr? Ist das Zweite Plan B oder Plan A bei Gott? Ja, aber wenn es Plan A ist, das Zweite, dann ist es nicht so, oh nein, Katastrophe, was ist passiert? Okay, Jesus, spring mal geschwind ein. Und dann Plan B machen wir, okay, mal Plan B. Nein, von Anfang an Plan A. Denn mein Verständnis, mein Glaube, den ich meine von der Schrift zu haben, ist, dass mein Gott ein agierender Gott ist und kein reagierender Gott. Mein Gott ist ein souveräner Gott. Ich will das so formulieren, weil das klingt schon, als ob ich mir mein Gottesbild selber mache. Der Gott der Schrift ist ein souveräner Gott. Der Gott der Bibel ist ein agierender Gott, der spricht und es wird. Sollte mir ein Ding unmöglich sein, bin ich nicht der Herr allen Fleisches? Jeremia. So. Das heißt, der erste Mensch, den Gott gemacht hatte, war eine Saat. Und er war nicht das Eigentliche, sondern das Eigentliche war der zweite Mensch. Und was muss da also überwunden werden, Freunde? Das Fleisch. Und jetzt geht mit mir in Römerbrief nochmal kurz zurück, in Kapitel 8. Und wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir darüber nachdenken, ja, was ist aber der geistliche Tod dann, gell? Das müssen wir auch irgendwie in den Griff kriegen. Alles möglich. So, geht mal mit mir nochmal in Römer Kapitel 8. Und Freunde, wir kommen von Weihnachten her. Und je klarer uns das ist, umso herrlicher wird Weihnachten. Dann verstehen wir eigentlich, was da geschah. Und nicht einfach nur ein süßes Baby lag da in der Krippe und da waren ein paar Esel drumherum und so. Das ist, wisst ihr, was Weihnachten bedeutet? Römer Kapitel 1, Kapitel 8, Vers 1. Nein, wir steigen Kapitel 1. Kapitel 1. Vers 3 und dann Kapitel 8, Vers 3. Das gehört zusammen. Ich lese und dann wird es... Ab Vers 1. Paulus, Knecht Christi Jesu, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Wessen Evangelium ist das? Das heißt, wer hat das geschrieben, wer hat das geplant, wer hat das sich erdacht, diese gute Nachricht? Gott. So, ausgesondert für das Evangelium Gottes, das er durch seine Propheten in den Heiligen Schriften vorher verheißen hat. Dieses Evangelium hat Gott wann gefasst? Dann im Neuen Testament erst. Ja, das heißt, das Alte Testament, nämlich die Propheten, Heiligen Schriften, ist was? Evangelium. Leider sehen es nicht viele so, weil sie sehen das immer noch als Gesetz und nicht als Evangelium. Und jetzt schaut mal, was ist das Evangelium? Über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist und jetzt?
Aus dem Fleisch.
Aus dem Fleisch. Und das überlesen wir so schnell, A, weil es eine, einfach eine Einleitung ist und B, weil wir das schon tausendmal das gehört haben. Und mit David können wir noch etwas anfangen. Aber warum schreibt Paulus und beginnt? Er sagt, ich erzähle euch nichts Neues. Ich erzähle euch die gute Nachricht, die Gott euch verheißen hat. Von Anfang an hat er das verheißen, nämlich von Jesus Christus, der aus der Nachkommenschaft dem Fleisch nennt, nämlich der Schwachheit nach. Aus der Nachkommenschaft des Davids kommt. Und als Sohn Gottes eingesetzt in Kraft, dem Geist der Heiligkeit nach. So seine irdische Abstammung und seine himmlische Bestätigung, seine himmlische Abstammung. Und jetzt geht man Kapitel 8, Vers 3 und hier wird es jetzt deutlich, was Paulus damit meint. Was meint er, warum betont er gleich am Anfang, Jesus ist im Fleisch gekommen, warum ist das so wichtig? Nochmal, halten wir nochmal in Erinnerung, was bedeutet nochmal Fleisch?
Schwachheit.
Und wegen dieser Schwachheit konnte der Adam weder das Gesetz halten, noch Gott gefallen, richtig? So, und damit war er verurteilt. Damit, aus diesem Grund wurde er aus dem Garten Eden rausgeschmissen. Aus diesem Grund hat er keine Gemeinschaft mit Gott gehabt. Aus diesem Grund stand er unter dem Fluch des Todes. So, die Rettungsmission bedarf was? Die Überwindung des Fleisches. Die Überwindung nämlich der Schwachheit. Und jetzt schaut mal Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Wie wurde das? Wie wurden befreit? Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte, um die Sünde im Fleisch und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. So tiefe Verse. Aber ich fasse so zusammen. Warum? Was ist Weihnachten? Oder was geschah? Was ist das Evangelium? Der erste Mensch war und ist nicht in der Lage, aus sich heraus, aus seiner Schwachheit, nämlich aus dem Fleisch heraus, das so ein Leben zu leben, wie es Gott wohlgefällig ist. Dadurch wurde es, er fiel dadurch wegen seiner Schwachheit unter die Sünde und die Herrschaft der Sünde und wurde verurteilt zum Tod. Jesus kam und auf diese Welt und hat die Schwachheit des Fleisches angenommen. Er hat die gleiche Schwachheit angenommen und wurde Mensch. Das bedeutet, er kam in dieser Schwachheit, in der Gestalt der Schwachheit, das bedeutet in das Fleisch, im Fleisch, und hat die Sünde und den Tod überwunden, in der und trotz der Schwachheit. Wie hat er das getan? Durch den Geist Gottes. Er überwand das Fleisch, indem er gezeugt wurde durch den Geist. Und indem er alles, was er tat, aus seiner eigenen Kraft tat. Ich sage nichts, was aus mir selbst, sondern was ich den Vater höre, sage ich. Ich tue nicht aus mir selbst, sondern was ich den Vater tun sehe. Und schaut mal, geht mal in Kapitel 12, Matthäus Evangelium. In Kapitel 12, jetzt, das ist sehr, sehr entscheidend. Schaut mal ab Vers 27. Und wenn ich durch den Beelzebul die Dämonen austreibe, das heißt durch den höchsten Dämonen, durch den Teufel selbst, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Durch wen hat Jesus Dämonen ausgetrieben? Durch den Geist Gottes.
Wisst ihr, was die Entäußerung Jesu ist? Wisst ihr, was Philipper 2 bedeutet? Dass Jesus es nicht für einen Raub hielt. Das heißt, nicht wie ein Räuber an seiner Herrlichkeit festhielt. Und er hielt nicht an seiner Göttlichkeit fest, sondern entäußerte sich selbst und wurde Mensch, nämlich schwach und Fleisch wie wir. Das bedeutet Folgendes: Obwohl er Gott war und Gott ist, obwohl er aus sich selbst jederzeit aus sich selbst heraus handeln könnte, er könnte auch jederzeit aus sich selbst jedes Wunder tun. Er könnte jederzeit aus sich selbst heraus Dämonen austreiben. Er könnte aus sich selbst heraus reden und sprechen. Aber er hat für dich und für mich das getan, was du und ich nicht fähig sind von unserer Natur aus. Er hat die Schwachheit angenommen, wurde wie du und ich und lebte in dieser Abhängigkeit zu Gott. Er hatte freiwillig und selbstständig zu keinem Zeitpunkt seines irdischen Lebens Zugriff auf seine göttliche Natur genommen. Überlegt mal.
Darin ist er geworden, wie Adam hätte werden können, wenn er...
So ist es. So. Und was Adam nicht getan hat, hat er für uns getan. Damit wir in ihm gerettet werden dadurch. Dadurch hatte die Menschheit, wie durch den ersten Adam, durch sein Ungehorsam, durch sein ich mache selber alles, ist die Menschheit gefallen. Und jeder andere, der aus ihm gezeugt wurde, ist in dieser Kreatur, in dieser Schöpfung. Und somit hat eine neue Menschheit begründet. Und jeder, der aus Gott gezeugt ist, aus Christus gezeugt ist, seinem Geist, gehört zu dieser neuen Schöpfung. Jesus hat Folgendes, er hat die Schwachheit des Fleisches so überwunden, indem er in dieser Abhängigkeit permanent lebte und redete. Überlegt mal, wie viel Gebet, wir lesen, wie oft hat er gebetet? Er hat Nächte gebetet, bevor er etwas tat. Bevor er die Jünger berufen hat, oder? Nacht durchgebetet. Er ist doch Gott. Er weiß das. Und dann heißt es, ja Jesus, wann wird das Reich kommen? Wann wird das Ende kommen? Jesus sagt, nicht, die Engel wissen es nicht, auch nicht der Sohn. Und dann denken wir, wie kann das nicht? Ah, dann ist Jesus nicht Gott. Das ist übrigens die Stelle, die gerne gebraucht wird, um zu zeigen, wir irren. Jesus kann nicht Gott sein, wenn Gott ist allwissend. Jesus sagt, der Menschensohn weiß nicht um die Zeitpunkte. Der Menschensohn weiß es nicht, zu welchem Zeitpunkt. Wo er Mensch war, zu der Zeitpunkt, wo auf der Erde. Er könnte es wissen, aber er hat nicht sich das Recht genommen, diese Dinge, darf ich mal so in aller Ehrfurcht sagen, anzuzapfen. Sondern lebte in der Abhängigkeit. Wenn der Vater ihm sagt, dann sagt es, was der Vater ihm sagt, nimmt er an. Nicht mehr, nicht weniger. Er lebte dein und mein Leben. Das ist die Abhängigkeit. Das ist die Überwindung des Fleisches. Und jetzt geht ihr mit mir in den Galaterbrief. Alles im Geist. Alles in Abhängigkeit.
Also nicht aufgrund seiner göttlichen Macht, sondern aufgrund Gottes.
Ja. Und darum sagt er, dann heißt es, oh, der hat mit dem Beelzebul ausgetrieben. Und was sagt er ihnen? Was ist die Sünde gegen den Heiligen Geist? Das ist doch die hier, gell? Er sagt, wer gegen den Heiligen Geist sündigt, diese Sünde wird nicht vergeben. Aber wer den Sohn leugnet, den wird vergeben. Warum? Weil in diesem Moment, wer hat es gerade getan? Jesus? Der Geist. Sie wussten ganz genau, das ist der Geist, der hier wirkt. Und sie haben ihn verlästert, verleugnet, sagt, nee, das ist bestimmt der Teufel. Das ist eine bewusste, ein wissentliche, aber Jesus konnte nur sagen, die hätten ihn nicht lästern können, die haben den Geist gelästert, ihn, weil er alles aus dem Geist Gottes tat. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst eintritt, geht er in die Synagoge, rollt Jesaja 61 aus und liest, der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesalbt. Johannes sagt, auf den du den Geist kommen siehst, der ist es.
Aber hat es nicht, entschuldige, aber vielleicht habe ich das falsch verstanden, bei der Exegese, Matthäus 8, wo er dann das Wasser oder den Sturm stillt, da zeigt er ja seine göttliche Macht.
Ja.
Aber er hat sie sich in dem Moment schenken lassen. Das heißt, nicht seine gebraucht,
So, für uns ist das natürlich schwierig, weil wir wieder anfangen, Schubladen zu schieben. Aber der Geist Gottes ist der Geist Christi. Und der Geist Christi ist der Geist des Vaters. So, in dem Moment, absolut, aber der Geist, das, was da geschah, Gott bestätigt Jesus als göttlich. Alles, was geschah, was Gott da tat durch Zeichenwunder. Glaubt mir doch, dass ich vom Vater bin. Wenn ihr schon meine Worte nicht glaubt, dann glaubt doch mal um der Taten willen. Das heißt, die Taten, die geschahen, Gott bevollmächtigte ihn mit seinem Geist, dass die Jünger sehen können, er ist von Gott, er ist der Sohn Gottes. Aber die Bestätigung kam vom Vater. Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn hört. Jesus tat alles aus der Abhängigkeit und aus der Kraft des Vaters. Jetzt kommt nämlich der Punkt, Freunde. Er könnte jederzeit es selber getan haben. Wisst ihr, was ihn, als Jesus am Kreuz hing und die Nägel da durchgebohrt haben und die dann unten laufen und sagen, ah, du sagst, zeig doch herab. Wisst ihr, er könnte so. Und runter. Nein, ihr müsst unten nur angucken. Und alle würden zergehen. Wisst ihr, dass die nicht die Nägel Jesus am Kreuz gehalten haben? Das ist Liebe zu uns. Denn er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Es ist diese Liebe zum Vater und zu uns, die ihn am Kreuz gehalten hat, die dazu gebracht hat, dass er seine Göttlichkeit nicht in Anspruch nahm und uns und die Menschheit sofort in einem Nu vernichtet hat. In dem Moment, wo sie erlöst, spotten sie. Überlegt euch mal. In dem Moment, wo gerade sie erlöst, sagen sie, ha, 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 ich komm doch runter. Überlegt euch mal, was das für eine Anfechtung war. In allem versucht, doch ohne Sünde. Jesus hat das getan, was der erste Mensch, wozu er nicht in der Lage ist, in der Gestalt des Fleisches, in einer kompletten Abhängigkeit zum Vater zu leben. Das hat er für dich und für mich gemacht. Darin hat der erste Mensch versagt. Wann klingelt es? Jetzt müsste ich noch geistlicher Tod. 20 Minuten, das reicht uns noch, diesen Gedanken uns anzuschauen. Also, jetzt... Zumindest haben wir den Geistlichen angekratzt. Und jetzt müssen wir noch den Sterblichen ankratzen, das sterbliche Wesen. Das heißt, an dem Tag, der davon ist, wirst du sterben, in 1. Mose. Ja? Ich denke, wir brauchen jetzt nicht gleich aufschlagen, ich denke, das ist präsent. Was bedeutet das? Ich frage euch erstmal Folgendes. Wie viele Tode gibt es?
Zwei.
Zwei? Mehr mit zwei oder weniger? Also wirklich zwei.
Das ist der zweite Tod.
So, schlag mal auf, Offenbarung. Offenbarung 20. Vers 5 und 6, Vers 14 und dann 21, Vers 8. Wir lesen ab Kapitel 20, Vers 5 und 6 erstmal. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die 1000 Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Und nur nebenbei, das ist Wiedergeburt nach meinem Verständnis. Über diese hat der zweite Tod keine Macht. Also wenn es einen zweiten Tod gibt, dann gibt es auch einen ersten Tod. Das ist recht logisch, da muss man keine große Köpfchen sein. Um das zu glauben. Also, so, jetzt gibt es einen dritten Tod. Die Frage wird beantwortet, indem wir Kapitel 20, Vers 14 lesen. Ab Vers 11 ist das Endgericht, okay? Doch wir lesen ab Vers 13. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihm waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Okay. Und gibt es nach dem Feuersee noch einen anderen Tod? Denn der Feuersee, das ist der ewige Tod. Das Gleiche findet ihr in Kapitel 21, Vers 8. Aber den Feigen und Ungläubigen und mit den Gräuelbefleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und in allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ich denke, absolut klar. Das heißt, wenn es nach dem zweiten Tod keinen gibt, dann gibt es keine drei Tode und keine vier Tode. Nur zwei Tode. So, jetzt denk mal darüber kurz nach.
welche Konsequenzen hat es, wenn es nur zwei Tode gibt? So, was ist der zweite Tod? Wie können wir das kurz zusammenfassen?
Der ewige Tod.
Der ewige Tod. Können wir so sagen, das ist dann der geistliche Tod letztendlich? Also somit, weil das somit, ja, im Gegensatz zu dem, es gibt nämlich einen anderen Tod, nämlich einen körperlichen Tod, gell? So, welche ist das, was ist das für ein Tod von der Reihenfolge? Dann muss es der erste sein. So, wenn es der körperliche, der erste Tod ist und der zweite, der geistliche Tod ist, wie passt das in unser Bild, dass Adam erst geistlich starb, dann körperlich starb und dann später, Anführungsstrichen, ewig starb? Das sind wie viele Tode?
Drei.
Die Bibel kennt keine drei Tode. Allein das widerlegt das ganze Konstrukt und diese komische Meinung, dass Adam ja geistlich gestorben ist. Wisst ihr, warum man diese Theorie, warum sie entwickelt oder warum wir sie haben? Weil wir diese Spannung lösen wollen. Wie kann es sein, an dem Tag wirst du sterben und der Adam lebt noch? Irgendwann muss was passieren. Irgendwas, was ist das für ein Tod? So, was ist der geistliche Tod? Erstmal. So, ich rudere ein bisschen zurück, indem ich vorsichtig sage, weil das kann missverstanden werden. Der zweite Tod, wenn ich sage geistlicher Tod, dann meine ich eigentlich der ewige Tod. Das ist der Endzustand. Das ist die ewige Verdammnis. Das ist das ewige Gericht. Ewige Pein. Das bedeutet nicht Auslöschung. Das bedeutet nicht Existenz, also keine Existenz. Ja, so aufgelöst im Nichts. Was ist das für eine Strafe? Und darum, aus diesem Grund mögen viele das nicht. Weil die sagen, Gott wird doch nicht einen ewig quälen lassen.
Ja, ewig getrennt leben von Gott.
Ja, ja.
Wenn du ewig meinst, also wann ist der Anfang?
Nee, dann heißt kein, in dem Sinne, dann ohne Ende.
Ja, aber wann ist der Anfang?
Gericht.
Okay.
Das ist Kapitel 20 ab Vers 11, das ist das Gericht von dem weißen Thron. Und wer nicht geschrieben wurde im Buch des Lebens, wird da hineingeworfen. Da, wo die Tiere sind, das Tier, der falsche Prophet und der Teufel, also alle, und die Hure Babylons, das ist alles Antigöttliche, wird da finden. Und manche sagen, gut, ich bin ein bisschen vorsichtig mit der Bezeichnung ewig von Gott getrennt. Manche meinen, ja gut, ich lebe mein ganzes Leben ohne Gott, da kann ich dann in der Höhle ja auch aushalten. Weißt du so?
Ja, aber gut, dann erkennen sie.
Ja.
Das ist ja was anderes.
Wir leben so,
unter der Gnade.
Ja.
Das, was wir vorhin gelesen haben, dass er eben allem Fleischlichen auch Sonne und Regen und Ernte und alles das schenkt, das haben wir ja hier. Und das ist im ewigen Tod nicht.
Ganz genau. Und dann diese Erkenntnis. Und abgesehen von der Strafe, die dann blüht, so, aber allein das wird peinigen, ohne Ende. Absolut, ganz genau.
Also für mich ist da nur eine Vorschau von dem Reichen zum Lazarus. Er ist ja in der Vorschau.
Ja. Also nur auf dem Aufbewahrungsort. Er wartet nur auf das, was kommt. Und er sagt, oh, ich erhalte es nicht mehr aus. Absolut. Welche Konsequenzen hat das? Das bedeutet Folgendes. Der erste Tod ist nicht der geistliche Tod. Der erste Tod ist der leibliche Tod. Den Tod, den die Menschheit erfuhr durch den Sündenfall, ist der körperliche Tod. Der zweite Tod ist der ewige Tod. Aber die Bibel spricht doch von einem geistlichen Tod. Was ist damit? Und das bedeutet nicht, dass da etwas stirbt. Ich möchte euch zeigen, was das bedeutet. Schreibt mir mal Epheserbrief. Wenn die Bibel von einem geistlichen Tod spricht, was meint sie damit? Erstmal schlagt mal Epheserbrief, Kapitel 2. Das wird gleich unser Text sein. Das schauen wir uns von Epheserbrief uns kurz an. Ich will kurz nochmal dieses Bild vor Augen kurz führen. Diese Kreise, und dann heißt hier der Geist des Menschen, und dann haben wir eine Seele und dann einen Leib. Und dann eben nach dieser Theorie, da stirbt der Geist hier und der wird dann wiedergeboren. Das ist dann geistliche Wiedergeburt. Geistlicher Tod bedeutet, das stirbt und später wird das wiedergeboren durch den Geist. Neu gezeugt, könnte man so sagen. Aber die Wiedergeburt in der Schrift sagt nicht in dem Sinne, es wird was wiedergeboren, was vorher da war, sondern es wird etwas Neues geschaffen. Es ist eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Es ist nicht wieder in dem Sinne von wiederherstellen. Das ist nicht,
Bitte nicht verwechseln oder gar in diese Kategorien denken. Das ist es nicht. Sondern was bedeutet geistlich tot sein?
Kapitel 2, Abvers 1 lesen wir im Epheserbrief. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart. Okay, hier steht's, gell? Die ihr tot wart und jetzt in euren Übertretungen oder Vergehungen und euren und Sünden, in denen ihr einst wandelten, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten wir auch einst alle unseren Verkehr in Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und den Gedanken taten und von Kinder und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Das ist die Definition, und Beschreibung des eines was bedeutet geistlich tot sein. Schreibt Paulus von einem geistlichen Tod in dem Sinne, da stirbt etwas in uns? Nein, der Punkt ist folgendes. Geistlich tot bedeutet sein, verblendet sein, verfinstert sein am Verstand. Geistlicher Tod bedeutet sein, geistlich tot ist man in Vergehungen und Sünden.
Wenn man die Sünden und Vergehungen in den lebt, dann ist man gerichtet, man steht unter dem Todesurteil. Unter welchem Todesurteil? Unter dem Ewigen. Das bedeutet nicht, dass da was stirbt geistlich in diesem Sinne, sondern es bedeutet, dass der Geist verblendet wird, verfinstert wird. Das Herz wird verdunkelt, in dem Sinne verstockt. Der Geist ist immer noch da, aber dieser Geist, das ist Gericht. Römer 1, Vers 18 folgen. Weil sie Gott weder dankten noch anbeteten, hat Gott sie dahin gegeben, in die Verstocktheit ihres Sinnes, ihrer Denken, damit sie ihren Leidenschaften nachgingen und Frauen mit Frauen, Männer mit Männern. Ungehorsam, Rebellion, keine natürliche Liebe, all diese Dinge, die dann als eine Riesenkette dann aufgezeigt werden. Geistlich tot bedeutet, unter der Sünde stehen und somit das Urteil des Todes über sich haben. Beziehungsweise von dem Teufel beherrscht zu sein und somit die Dinge tun, die den Tod verdienen. Da ist nicht irgendwas, was heilig und gut und gerecht da war und dann gestorben ist und dann wiedergeboren wird. Nein. Und jetzt geht man Johannes mit mir. Johannes Evangelium. Freunde, in diesem Sinne war der erste Mensch nie wiedergeboren, also nie geistlich, lebendig. Adam war nie, er war nur eine lebendige Seele. Er war bedürftig, er war Fleisch. Aber er war nie in der Weise vom Geist erfüllt, im Geist teilhaftig an der göttlichen Natur. Und er war das nie. Als er nämlich fiel und auf den Teufel hörte, passierte Folgendes. Er kam unter den Todesurteil, nämlich des leiblichen Todes und somit auch des ewigen Todes. Nämlich aufgrund seines Falls oder Hören auf den Teufel wurde er versklavt unter die Sünde. Die Dinge, die er tat, brachte den Menschen die Folge der ewigen Verdammnis. Er stand unter diesem Todesurteil letztendlich.
Das heißt, ein Mensch kann sich selbst aus dem geistlichen Tod nicht herausretten. Genauso wie du einen Toten, der nicht auf die Idee kommt, oh, jetzt bin ich tot, jetzt ist es schon aber schön zu leben. Du kannst auch genauso wie du zu niemandem, zu einem Toten hingehen kannst und sagen, hey, gib mir meinen Schulden zurück. Der ist tot. Er ist verfinstert, er ist verloren. Und das, es sei denn, Gott macht etwas. Und das ist nämlich die gute Nachricht. Auf sich allein wird der Mensch verloren. Er kann sich auf sich allein kann der Mensch sich niemals aus diesem Tod des Leibes retten. Wer wird mich erlösen? Niemand ist in der Lage. Gott muss die Augen öffnen. Das ist übrigens das Johannesevangelium, Kapitel 1.
Aber ja. Gibt es doch noch eine Möglichkeit.
Aber nur darin, schau mal, ich fasse es sehr kurz zusammen. Wenn Gott nicht uns Licht geben würde für unsere Verlorenheit, würden wir nie zu Gott rufen. Aber weil Gott uns Licht gibt, haben wir die Möglichkeit, ihn anzunehmen und umzukehren, und dann rettet er uns. Verstehst du? Es ist nicht so, wir suchen, Gott sagt, nein, eigentlich will ich mich nicht finden. Na gut. So, aber du hast mich ja schließlich ja gesucht. Du verdienst es ja, dass ich dich rette. Von wegen. Der Grund, warum Menschen ihn suchen, das liegt in Gott. Weil Gott derjenige ist, der sucht. Kennt ihr die Seeker Searches? Oder wie heißen die? Ja. Ja? Ja, das heißt, die suchenden Gemeinden, also sucherfreundliche Gemeinden. Das heißt, die richten ihre Gottesdienste darauf aus, auf Menschen, die sind suchend, und sie kommen in die Gemeinde und man macht die Gottesdienste so, dass die Suchenden sich wohlfühlen. Das ist das ganze Konzept von Willow Creek, von Saddleback, und die ganze Merchant Church Bewegung fährt auf diesen Ding ab. Der Gedanke ist, man denkt, der Mensch sucht. Aber Römerbrief sagt, da ist keiner, der gerecht, da ist keiner, der nach Gott fragt, da ist keiner, der Gott sucht. Wenn Gott nicht vorher Menschen ziehen würde, wenn er nicht sagen würde, Adam, wo bist du, würde Adam niemals zu Gott kommen und sagen, ich habe gesündigt. Der Erste, der den ersten Schritt macht und sagt, Mensch, wo bist du, ist Gott. Beginn der Mission ist 1. Mose, Kapitel 3. Mensch, wo bist du? Gott ist der Suchende. Und weil Gott sucht und weil Gott zieht, und weil Gott aus der Finsternis herausholt und Erkenntnis und Licht gibt, das ist der einzige Grund, warum Menschen erkennen. Genauso, weil Gott durch seinen Geist diesen Mann, der höchstwahrscheinlich nicht gläubig ist, der jetzt gerade da läuft, ihm am Leben erhält, und dass er jetzt laufen kann. Das liegt allein in Gott. Genauso liegt allein in Gott, dass er all die Menschen, die alle verloren sind, rettet und macht, dass sie nicht nur dieses Leben haben, sondern dass er auch ein ewiges Leben hat. Freunde, wenn das nicht die Gnade deutlich macht, dann weiß ich auch nicht. Denn Gnade bedeutet was? Unverdient. Das heißt, er hat keinen Anspruch auf irgendetwas. Das ist Gnade. Und wir singen Amazing Grace. Oh Gnade, Gott ist wunderbar. Hast du errettet mich. Aber ich tat auch was dazu. Darum lobpreise ich dich. Nein. Die Gnade ist, wir loben und preisen all die Gnade. Aber die Gnade sagt, wenn Gott nichts tun würde, dann würde niemand gerettet werden. Das ist allein in Gott. Das erste Leben und das zweite Leben. Das macht den Menschen so klein und so bedürftig, so abhängig von Gott. Das, Freunde, sage ich persönlich, das entlastet mich, denn glaubt mir, ich könnte genauso gut
jetzt auf den Friedhof gehen und den Tag dort verbringen und das den Grabsteinen das alles erzählen. Und letztendlich würde gehen, ist das Ergebnis gleich. Wenn Gott durch seinen Geist diese Dinge in den Herzen nicht erleuchtet, dann würdet ihr genauso viel verstehen wie die Grabsteine. Das Ergebnis wäre das gleiche. Geht mal zu einem Grabstein und sagt, lest mal den Namen drauf und sagt, Heinz, Günther, ja, halt ihm die beste Predigt, die ihr mal geschrieben habt, und sagt, steh auf. Im Namen Jesu sage ich, steh auf. Du kannst predigen, kannst deine Seele aus dem Hals schreien, du kannst anbrüllen, du kannst Musik machen, Lichteffekte dazufügen, du kannst alles machen, was du willst. Der Mann bleibt liegen. Es sei denn, Gott spricht, Lazarus, komm raus. Und dann passiert was. Das ist genau das Gleiche auf der geistlichen Ebene. Wenn das auf der irdischen schon so ist, wie viel mehr auf der himmlischen. Und wir denken, das ist so verfügbar und machbar. Instrumentalisieren das Ganze. Wir können nur flehen für unsere Kinder, für unsere Väter, für unsere Mütter, für unsere Geschwister, für unseren Nachbarn. Wir können Gott nur um Gnade flehen. Johannes Gerber haben wir noch kurz. Ein absolut schneller Überblick. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht in 4 Minuten, Johannesevangelium. Aber Johannesevangelium beginnt nämlich genauso. Schaut mal, Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Ich lese das gleich so. Im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe, nämlich durch Jesus. Und ohne Jesus, ohne dasselbe, wurde auch nichts, das geworden ist. So, wer hat alles gemacht? Jesus. Alles klar? Voll logisch alles? Kann man so glauben, einfach so, Jesus war bei Gott und Jesus selber, also personelle Unterscheidung, aber Jesus ist zugleich Gott, also eingeschlossener in die Gottheit und zugleich ist auch der Schöpfer. Aber dieser Schöpfer wird dann in Vers 14 und dieses Wort wird Fleisch. Alles klar? Wie geht das? Freunde, wer von den Menschen kann sowas glauben? Wer kann das verstehen? Für uns ist es so klar, es ist nur aus einem einzigen Grund, weil es uns offenbart worden ist. Weil es uns geschenkt worden ist. Denn das kannst du rational nicht fassen. Wie willst du das erklären? Wie willst du das begreifen? Wem willst du das verständlich machen? Und darum schaut man Vers 5. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht. Es kann es nicht. Es ist nicht nur, es will es nicht. Johannes sagt, es kann es nicht. Ist nicht in der Lage. Wer kann das Irdische, das Himmlische fassen? Wer kann das Schwache, das Geistliche? Das ist nämlich der Punkt. Also was braucht es? Schaut mal, Vers 11. Er kam in das Sein und das Sein nahm ihn nicht an. Aber guck mal, es gibt doch welche, die es annahmen. So viele er bei ihnen aufnahm, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist Wahnsinn, gell? Aber jetzt schaut mal, wie wird man ein Kind Gottes? Drei Verneinungen. Die an seinen Namen glauben. Ja? Okay, alles klar, da müssen wir nun glauben. Ist das so einfach? Und jetzt kommen die drei Verneinungen, die nicht aus seinem Geblüt sind. Das heißt, das hat nichts mit ihrer Abstammung zu tun. Die nicht aus dem Willen des Fleisches. Das heißt, nichts mit deiner Anstrengung zu tun. Und nicht aus dem Willen des Mannes. Das heißt, es hat auch letztendlich nichts mit deiner Entscheidung zu tun, also deinem Wollen. Wie viel du willst. Wir haben gesehen, das Problem ist nicht beim Wollen, das Problem ist bei dem Nicht-Können. Und jetzt schaut mal. Sondern die aus Gott geboren sind. Der einzige Grund, oder die einzige Möglichkeit, wer sind die Gläubigen? Das hat nichts mit ihrer Anstrengung, das hat nicht mit ihrer Herkunft, das hat nicht mit dem, wie sehr sie wollen, sondern das hat nur einen einzigen Grund. Das hat was damit zu tun, wen Gott das ewige Leben gibt. Ob sie wiedergeboren werden aus Gott. Denn wenn sie nicht wiedergeboren, können sie all diese Dinge nicht sehen, können sie nicht glauben, können nicht annehmen. Und jetzt schaut mal Kapitel 3. Ihr kennt es. Was kommt in Kapitel 3? Nikodemus sagt, ja, aber wie wird man denn von Neuem geboren? Soll ich wieder zurückkriechen in den Mutterleib und wieder rauskommen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Jesus sagt, mein Freund, du willst ein Lehrer sein des Volkes, der Schrift und du hast keine Ahnung. Eigentlich müsstest du das Erste wissen. Weißt du nicht, was geschrieben steht? Und dann sagt er Folgendes, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, was bedeutet von Neuem? Das ist nicht ein Wiedergeburt in dem Sinne, noch einmal zur Welt kommen, sondern eine neue Geburt, eine ganz neue Geburt erfahren. Nicht eine Wiedergeburt, versteht ihr? Sondern Anteil haben an einer komplett anderen Geburt. Die erste Geburt ist irdisch, die zweite Geburt ist himmlisch. Wer nicht an dieser neuen Geburt Anteil hat, wer nicht von Neuem geboren wird, wer nicht eine neue Geburt erfährt, der kann nicht das Reich Gottes nicht sehen, der kann das nicht sehen und somit kann er da nicht hineingehen. Wie wird das? Er sagt, wie soll das geschehen? Aus Wasser und Geist. Nach Hesekielbrief oder bedeutet das, vom Griechischen bedeutet das, das Wasser, das heißt Geist, das heißt durch Reinigung, durch den Geist. Der Geist weht, wo er will. Du hörst den Sausen wohl, gell? Aber du weißt nicht, woher kommt und wohin geht. Was bedeutet das? Es steht außerhalb deiner Verfügung. Du kannst es nicht kontrollieren. Du kannst nicht so sagen, Geist wehe, mach lebendig. Das heißt, es ist ein souveräner Akt Gottes. So, das ist die neue Geburt. Und wem Gott das nicht schenkt, keine Chance.
wer sich nicht drunter stellt, keine Chance. Wer sagt, oh, so ein Gottesbild, so ein Gott. Und dann geht es auf die Knie und sagt, oh Herr, wenn es alles an dir liegt, dann brauche ich dich mehr denn je. So, zwei Dinge haben wir uns angeschaut. Die anderen kurz gekratzt, aber ihr merkt, das gehört zusammen. Und ich halte, ich habe jetzt bewusst diese zwei Dinge im Vordergrund gestellt und mit euch länger darüber nachgedacht, weil ich meine, dass an diesen Punkten am meisten Unkenntnis herrscht. Weil man dieses Fleisch oft nur zu schnell nur mit Begierden in Zusammenhang bringt und gar nicht versteht, dass das was mit Schwachheit zu tun. Und wenn man mal Seele nur mit einem immateriellen Teil des Menschen in Verbindung bringt und gar nicht so mit der Bedürftigkeit und nämlich des kompletten Lebens. So, dann darf ich es euch kurz sagen. Dann geht's, also, das erste Puzzleteilchen ist Erdwesen. Hier haben wir. Zweite haben wir Lebewesen, das heißt bedürftiger Mensch. Drittens ist ein Gemeinschaftswesen. Und hier geht es, das ist der soziale Mensch. Beziehungsfähigkeit. Andi, was du vorhin schon angesprochen hast, ja? Ja, ihr habt dann, die einzelne Entfaltung habt ihr eigentlich dann im Folgenden, gell? Als viertens ist dann ein Denk- und Lernwesen. Das hat was mit dem vernünftigen Menschen zu tun. Freunde, da ist es der Aspekt der Sprache und das unterscheidet uns von den Tieren. Nicht die Seele, sondern die Sprache. In diesem Weise das Denken. Und dann der bewahrendes Wesen. Das hat was mit dem, ist ein ermächtigter Mensch. Auch das findet ihr in dem Skript. Und als vorletztes dann ein sterbliches Wesen, das ist der sündige Mensch. Und dann bleibt noch eins, ein neues Wesen, das ist der geistliche Mensch. Fertig für heute, nur für heute. Aber ich hoffe, ich habe euch zum Nachdenken gebracht. Über den Wesen des Menschen außerhalb dieses Kreises mal zu denken. So ein bisschen mehr in die Bibel hineinzuschauen, was die Bibel darüber sagt. Ich würde gerne noch beten. Ja. Und weil ich weiß ja, was das in uns auslöst, ich kenne mich selber, ich weiß, was es in mir ausgelöst hat, als ich mich zum ersten Mal mit diesen Dingen beschäftigt habe. Ja, wie gewaltig mein Mobile ins Wanken kam. So bitte ich dich, Herr, für meine Geschwister, Herr, dass du sie begleitest und dass du sie aus Gnade führst und durch deinen Geist, den sie haben, den du ihnen geschenkt hast, in alle Wahrheit leitest und sie lehrst, sie hineinnimmst in dein Wort, in die Schrift und sie erkennen lässt, wie wunderbar du alles gemacht hast. Danke, Herr, dass wir uns dir anvertrauen dürfen und ich danke dir, Herr, für diesen unglaublichen tiefen Ratschluss, den du gefasst hast vor grundlegender Welt und in Jesus Christus ausgeführt hast und noch ausführst und letztendlich auch vollenden wirst. Ich danke dir dafür. Danke für diese Zeit und segne uns, Herr. Amen. So. Schön, dass ihr dabei wart. Alles Gute euch.